SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous am Mittag. Die EU versucht, sich zusammenzuraufen. Am Sondergipfel braucht es mehr als guten Willen. Ist das auch zu spüren? Wir fragen unseren Mann in Bratislava. Tod oder Gefängnis? Thailand ist bekannt für seine harten Strafen gegen Drogenkriminelle. Doch jetzt denkt die Regierung um. Dann, was die Unternehmenssteuerreform 3 mit den Kirchen zu tun hat. Sie fürchten um eine wichtige Einnahmequelle. Und ein neues Buch beleuchtet den Fall der Tessiner Bank BSI und liest sich wie ein Krimi.
Hunderte von Millionen, die reingeschoben werden, von einem Konto zum anderen. Gewisse werden als Darlehen deklariert, andere als Geschenke, zum Beispiel 20 Millionen Dollar Geschenke. Und da hätte man wirklich fragen, was ist das?
Räubergeschichten aus der Bankenwelt, einer der Autoren erzählt, im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Zuerst zu den Meldungen mit Isabel Meissen. Trotz der geltenden Waffenruhe in Syrien ist es in der Hauptstadt Damaskus zu Gefechten gekommen.
Dies berichten Reporter, Militärs sowie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Rebellen nahesteht. Demnach beschossen sich Rebellen und Truppen der Regierung gegenseitig mit Granaten. Darüber, wer die Gefechte begonnen hat, gibt es unterschiedliche Angaben. Ein schwedisches Berufungsgericht hat den europaweiten Haftbefehl gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange bestätigt. Es wies Assanges Antrag zurück, den Haftbefehl aufzuheben. Gegen den 45-jährigen Australier wird in Schweden wegen des Verdachts auf Vergewaltigung ermittelt. Assange weist den Vorwurf zurück. Seit 2012 lebt er in der ecuadorianischen Botschaft in London. Er will damit einer Auslieferung entgehen. Kürzlich hatten sich die Behörden Schwedens und Ecuadors darauf geeinigt, dass Assange im Oktober in der Botschaft verhört werden kann. Die Gesundheitskosten in der Schweiz sind auch im Jahr 2015 weiter gestiegen, und zwar um 3,9% pro versicherter Person, wie Zahlen des Krankenkassenverbandes Santé Suisse zeigen. Der Kostenanstieg erstreckt sich über alle Bereiche: Medikamente, stationäre Behandlungen im Spital sowie ambulante Behandlungen beim Arzt und im Spital. Laut Santé Suisse tragen ambulante Arztbehandlungen am meisten zu den höheren Kosten bei. Der Verband führt dies darauf zurück, dass es mehr Behandlungen gegeben hat. In Rheinfelden im Kanton Aargau hat die Grenzwache 4,5 Kilogramm Kokain und 20'000 Franken Bargeld sichergestellt. Laut Angaben der Kantonspolizei Aargau sitzen ein 35-jähriger Italiener und eine 26-jährige Belgierin in Untersuchungshaft. Die beiden seien am Mittwoch vor einer Woche in die Schweiz eingereist. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Bei der Parlamentswahl in Russland vom Wochenende wird die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, rund 470 Wahlbeobachter einsetzen. Das seien fast doppelt so viele wie bei der Wahl von Wladimir Putin zum Präsidenten im Jahr 2012, teilte die zuständige OSZE-Organisation mit. Zu den Parlamentswahlen 2011 hatte die OSZE gut 300 Wahlbeobachter entsandt. Diese stuften die Duma-Wahlen wegen Verstößen gegen demokratische Standards als nicht fair ein. In Venezuela hat Präsident Nicolas Maduro den Ausnahmezustand per Dekret um 2 Monate verlängert. Damit kann er weiterhin Sondermaßnahmen verhängen. Venezuela leidet unter einer Wirtschaftskrise. Es fehlt an verschiedenen Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten. In den vergangenen Monaten hatte Maduro deshalb wirtschaftliche Sondermaßnahmen angeordnet. So wurde etwa der Strom für täglich 4 Stunden abgeschaltet. Zum Tennis. Im Davis Cup Abstiegskampf hat die Schweiz gegen Usbekistan ausgeglichen. Der Schweizer Teamleader Henry Laaksonen gewann gegen Sanja Faisiev mit 6:2, 6:2 und 6:2. In der ersten Partie hatte der Genfer Antoine Bellier gegen Denis Istomin verloren. Und eine dringende Verkehrsmeldung für die Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und Affoltern. Dort gibt es Stau nach einem Unfall. Hier ist noch das Wetter. Es ist heute und morgen wechselnd bewölkt und gebietsweise regnet es. Zwischendurch scheint die Sonne, zum Beispiel heute Nachmittag im westlichen Flachland oder morgen im Tessin. Die Temperatur beidseits der Alpen 16 bis 21 Grad.
Die malerische Altstadt von Bratislava gleicht heute einer Festung. In der slowakischen Hauptstadt hat das Gipfeltreffen von 27 EU-Staats- und Regierungschefs begonnen. Die Union sucht, ohne Großbritannien, nach Wegen aus der tiefen Krise. Es ist ein informelles Zusammenkommen, trotzdem sind die Erwartungen hoch. Ich habe Oliver Washington in Bratislava gefragt, spürt man den Willen, sich zusammenzuraufen?
Wenn wir die öffentlichen Äußerungen der Staats- und Regierungschefs als Maßstab nehmen, dann ja, dann ist viel davon die Rede, dass sie zum einen die Probleme offen und ehrlich ansprechen wollen und zum anderen betonen alle, dass sie sich zusammenraufen wollen, dass es heute darum geht, Einigkeit zu demonstrieren. Nur muss man solche Aussagen auch mit Vorsicht genießen. Das ist es schon oft bei solchen Gipfeln, aber kaum waren die Staats- und Regierungschefs wieder zurück in ihren Ländern, haben sie ihre Bekenntnisse schon wieder vergessen und gemeinsame Beschlüsse dann eben auch nicht umgesetzt. Also sie müssen eben mehr bieten, als sich lediglich zusammenraufen. Sie müssen sich dann auch wirklich daran halten.
Erste Gespräche finden im Moment statt. Sind schon Lösungsansätze für die vielfältigen Probleme durchgedrungen?
Sie wollen auf die drei Grundprobleme, auf die Migration, auf innere und äußere Sicherheit sowie wirtschaftliche Entwicklung ganz konkrete Massnahmen präsentieren. Zum Beispiel, Stichwort Flüchtlingskrise, einzelne Mitgliedstaaten sollen Bulgarien unmittelbar Hilfe zusichern, um die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei besser schützen zu können. Oder ein zweites Beispiel im Bereich der Sicherheit, es sollen in Zukunft alle Menschen, welche von außerhalb der EU in die EU einreisen, systematisch kontrolliert werden. Die Personen sollen mit den relevanten Datenbanken abgeglichen werden. Also es geht heute um das Bekenntnis zu ganz konkreten Massnahmen, um den Menschen auch wirklich zu zeigen, dass man die Probleme ernst nimmt und auch etwas dagegen unternimmt.
Und was ist denn bei den Grundsatzfragen zu erwarten? Wird der Gipfel auch dort schon Konkretes bieten?
Nein, diese grundsätzlichen Probleme sind in diesem Sinne noch kein Thema. Nun geht es, wie gesagt, um konkrete Projekte. Man spricht auch vom sogenannten Bratislava-Prozess. Im nächsten Frühling dann feiert die EU 60 Jahre Unterzeichnung der römischen Verträge, also quasi 60 Jahre EU. Dann sollen bei einem weiteren Sondergipfel in Rom der eigentliche Reflexionsprozess über die grundsätzlichen, auch institutionellen Defizite der EU lanciert werden. Also die wirkliche Grundsatzfrage, welche EU soll es denn sein, diese Diskussion wird vertagt. Das auch deshalb, weil bei einer solchen Diskussion wird es natürlich schwieriger, Einigkeit herzustellen und damit eben auch Einigkeit zu demonstrieren. Und das ist ja das eigentliche Ziel dieses heutigen Gipfels.
EU-Korrespondent Oliver Washington vom EU-Gipfel in Bratislava. Wie weiter also mit der EU? Die Union sucht nach Lösungen, will aber an den Grundfesten nicht rütteln. Eine dieser Grundfesten ist die Personenfreizügigkeit. Sie sei unverhandelbar. Und doch ist sie Teil des Problems. Denn der einfache Mann, die einfache Frau nehmen vor allem die Nachteile des grenzenlosen Wirtschaftsraums wahr. Mehr Konkurrenz bei der Stellensuche, steigende Immobilienpreise oder Platzmangel auf den Straßen oder im öffentlichen Verkehr. Stellt sich die Frage, wer profitiert denn von der Personenfreizügigkeit? Die Unternehmen oder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Ökonomen sind sich häufig uneinig. In Sachen Personenfreizügigkeit herrscht hingegen weitgehender Konsens. Guntram Wolf, Leiter des Brüsseler Thinktanks Brügel und anerkannter Experte in Sachen Personenfreizügigkeit.
Man hat gerade im Vereinigten Königreich jetzt klar zeigen können, dass das Vereinigte Königreich natürlich von dieser Freizügigkeit profitiert hat. Also es gab mehr Steuereinnahmen durch die Immigranten, die nach Großbritannien kamen, als dass es Ausgaben gab und so weiter.
Profitiert haben sowohl die mobilen Facharbeiter als auch die britischen Unternehmen. Sie konnten sich viel gezielter ihr passendes Personal aus ganz Europa zusammensuchen. Profitiert haben auch die Herkunftsländer der Einwanderer, weil diese einen Teil ihres Einkommens in die alte Heimat zurückschicken. Diese Geldüberweisungen kompensieren teilweise den Wissensverlust, der mit der Auswanderung der Facharbeiter verbunden ist. Nicht nur der Think Tank Brügel kommt in seiner Gesamtbetrachtung zur Personenfreizügigkeit zu diesem Ergebnis. Praktisch alle Studien kommen zu diesem Schluss, auch jene, die für die Schweiz erstellt wurden. Selbst im Niedriglohnbereich sollen die Gehälter wegen der Einwanderung nicht zusätzlich unter Druck gekommen sein. Wenn die Personenfreizügigkeit also kaum Verlierer produziert, weshalb stößt sie denn auf wachsende Ablehnung bei jenen, die sie nicht in Anspruch genommen haben? Guntram Wolf von Brügel.
Es hängt natürlich viel auch davon ab, wie der Staat reagiert. Also wenn zum Beispiel die zusätzlichen Steuereinnahmen, die kommen, dann nicht genutzt werden, um zum Beispiel die Gesundheitsdienste zu verbessern, vielleicht mehr Krankenhäuser und mehr Schulen zu bauen, dann gibt es natürlich Nachteile.
Die Staaten hätten dafür sorgen müssen, dass viel breitere Bevölkerungsschichten von der Personenfreizügigkeit profitieren, als nur gerade die hochmobilen Facharbeiter, die von den Firmen so gesucht sind. Möglich gewesen wäre dies, indem die zusätzlichen Steuergelder nicht für Steuersenkungen für die ohnehin schon privilegierten Kreise verwendet worden wären, sondern beispielsweise für bessere staatliche Leistungen in den Bereichen Gesundheit oder Bildung. So hätte ein jeder spüren können, dass auch er indirekt von der Personenfreizügigkeit profitiert, auch wenn er oder sie nicht zu den hochmobilen Fachkräften gehört. Wolf ist sicher, dass die Personenfreizügigkeit bei den Löhnen kaum negative Auswirkungen hat und hatte, anderswo aber schon.
Was auch auf Ablehnung stößt, wenn mehr Menschen kommen, steigen Häuserpreise, wovon natürlich erstmal die Bevölkerung auch profitiert, weil viele Leute besitzen natürlich auch Häuser, aber gerade junge Leute, die haben es natürlich dann vielleicht erstmal schwerer.
Schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch hier hätten die Staaten regulierender eingreifen müssen, um die überbordenden Häuser- und Mietpreise einzudämmen. Geschehen sei dies aber nicht, man habe alles dem Markt überlassen. Dass die Personenfreizügigkeit derart umstritten ist, hat für Wolf deshalb nur teilweise mit ihr selber zu tun. Er führt es mehr auf das Versagen der Politik zurück, welche die negativen Folgen der Personenfreizügigkeit nicht entschlossen genug angegangen sei.
Minuten vor 1. Sie hören das Rendezvous am Mittag mit diesen weiteren Themen. Die Zürcher AIDS-Hilfe ist mit allerlei Krankheiten konfrontiert, nur nicht mit AIDS.
Wir sind nicht mehr die Zürcher AIDS-Hilfe. Es ist nicht mehr das drin, was draufsteht auf der Verpackung.
Jetzt soll ein neuer Name her. Und gefährliche Liebschaften. Das US-Militär umwirbt Talente aus dem Silicon Valley.
When somebody offers you a ride on a rocket ship, you don't ask which seat, you just say yes.
Wenn dir jemand eine Fahrt in einer Rakete anbietet, fragst du nicht, auf welchem Platz, du sagst ja, so dieser junge Mann. Doch seine Kollegen haben mehr Skrupel. Zuerst Kampf den Drogen. Der Drogenkrieg auf den Philippinen sorgt für internationale Schlagzeilen. Unter dem neuen Präsidenten Rodrigo Duterte sind schon Hunderte von Drogenabhängigen und kleinen Dealern umgebracht worden. Auch viele Unschuldige hat es getroffen. Doch nicht nur die Philippinen kennen eine so restriktive Drogenpolitik. In allen südostasiatischen Ländern sind die Gefängnisse voll mit Drogenabhängigen und Dealern. Auch in Thailand. Doch dort beginnt ein Umdenken. Aus Bangkok, der Bericht von Karin Wenger.
Es ist eine bizarre Szene, die sich an diesem Morgen im Hauptquartier der Drogenpolizei in Bangkok abspielt. Auf Tischen liegt die Ausbeute der nächtlichen Razzia, Gewehre, bunte Motorradhelme und ein paar Kisten mit Schmuggelwaren. Auch Drogen seien beschlagnahmt worden, so ein anwesender Polizist. Eine junge Frau sitzt zusammengesunken und eingeschüchtert auf einem Stuhl. Das nächste Mal, wenn ich dich und deinen Freund sehe, werde ich euch beide erschießen, schimpft ein Polizist auf sie ein. Dann wird die Frau abgeführt. Für Pornchain Charongwong, den Chef der Drogenbekämpfungseinheit, ist das ein ganz normaler Arbeitstag. Drogen sind ein riesiges Problem in Thailand. Viele Junge verfallen ihnen und das führt zu Familienproblemen und Kriminalität. Unsere Gefängnisse sind überfüllt mit Drogenkriminellen. Die Politiker wollen, dass wir hart vorgehen. Thailand hat extrem strikte Drogengesetze. Der ehemalige Ministerpräsident Thaksin Shinawatra führte 2003 einen Drogenkrieg ähnlich jenem, der jetzt auf den Philippinen wütet. Laut Menschenrechtsorganisationen wurden damals 2800 Personen bei außergerichtlichen Tötungen umgebracht. Noch heute werden nicht nur Drogenhändler, sondern vor allem auch die Abhängigen selbst bestraft. 70% der Insassen in thailändischen Gefängnissen sind Drogenabhängige oder Drogenkriminelle. Kleinste Mengen von Heroin, Kokain, Haschisch oder Amphetaminen werden mit jahrelanger Haft bestraft, größere Mengen gar mit der Todesstrafe. Die Droge, die in Thailand am meisten konsumiert werde, sei Yaba, ein billiger Verschnitt von Amphetaminen und Koffein, gefolgt von Eis, purem Amphetamin, so Charong Wong. Die meisten Yaba-Abhängigen sind arme Arbeiter, die viele Überstunden leisten und hart arbeiten müssen. Touristen und reichere Thailänder konsumieren teurere Drogen wie Eis oder Kokain. Wie schnell man in die Abhängigkeit rutscht, weiß Chitpong, ein 37-jähriger thailändischer Verkäufer, ein sehniger Mann, der im Schutz eines lärmigen Cafés am Rande von Bangkok seine Geschichte erzählt. Er war 3 Jahre lang von Eis abhängig. Ich wollte Spaß haben. Eis gab in mir. Ich fühlte mich immer energiegeladen, hatte wunderbare Träume und dachte, ich könne alles erreichen, was ich mir je vorgenommen hatte. Doch wenn der Effekt der Droge nachlässt, verwandelt sich das Glück in Traurigkeit. Nach 3 Jahren wies sich Chitpong selbst in das Entzugszentrum des Klosters Thamkrabok ein. Dort, außerhalb von Bangkok, helfen Mönche den Drogenabhängigen seit 50 Jahren mit natürlichen Mitteln von den Drogen abzulassen. Pra Ajahn Vichit Akrachito ist der stellvertretende Abt des Klosters. Weder die harten Strafen noch der Entzug seien die Lösung für das Drogenproblem in Thailand. Im Gefängnis geraten Abhängige noch tiefer in die Misere, weil sie dort in Kontakt kommen mit anderen Abhängigen und Dealern. Und nach dem Entzug kommt die Frage, was nun? Wir müssen mehr Geld in die Prävention stecken. Junge Leute müssen das Risiko kennen. Sogar Ponchain Jarongwong, der Chef der Drogenbekämpfungseinheit, gibt zu, dass die harten Strafen das Drogenproblem in Thailand nicht gelöst haben. Am Ende finden wir nur 10 oder 20% der Schuldigen, der Rest ist auf freiem Fuß. Verhaftungen und Unterdrückung können nicht die einzige Methode sein, um Drogen zu bekämpfen. Die Familie und die gesamte Gesellschaft müssen mit einbezogen werden. Das hat nun auch die thailändische Regierung erkannt. Sie will in Zukunft mehr in Präventionsmaßnahmen investieren. Auch denkt sie darüber nach, die Droge Yaba zu entkriminalisieren, Drogen mehr als ein Gesundheitsproblem zu verstehen und nicht als eines von Recht und Ordnung. Auch wenn diese Diskussion erst am Anfang steht, sie ist ein Eingeständnis dafür, dass mit Gewalt alleine Drogen nicht beseitigt werden können.
Die Schweizer Landeskirchen haben keine Freude an der Unternehmenssteuerreform 3. Sie fürchten finanzielle Einbußen. Denn in vielen Kantonen zahlen auch Firmen Kirchensteuern. Je nach Kantonsgröße geht es um Millionen. Gaudenz Wacker.
15 bis 20 Millionen Franken. Mit Einbußen in dieser Höhe rechnet die reformierte Kirche im Kanton Zürich, wenn die Unternehmenssteuerreform 3 in Kraft tritt und der Kanton die Gewinnsteuern für Unternehmen senkt. Bei der reformierten Kirche des Kantons Zürich sagt Kirchenratspräsident Michel Müller, er wisse noch nicht, wo genau dieses Geld fehlen werde. Fest steht aber, das Steuergeld, das die Kirche von Unternehmen erhält, darf von Gesetzes wegen nicht für kultische Zwecke, also etwa für Gottesdienste, verwendet werden. Es fließt daher etwa an Mittagstische oder in Deutschstunden für Flüchtlinge und in die vielen denkmalgeschützten Liegenschaften der Kirche. Sparübungen könnten daher den Unterhalt von Kirchen treffen, so Müller.
Man sich dann irgendwann fragen, ob man es einfach schließt oder verlottern lässt. Das ist für uns ein Problem, aber auch für die Öffentlichkeit. Also Kirchen sind beispielsweise wichtige Erkennungsmerkmale und das wäre dann schon ein Problem.
Die reformierte Kirche des Kantons Zürich prüft deshalb, ob sie das Referendum der Linken gegen die Unternehmenssteuerreform 3 unterstützt. Anders im Kanton Basel-Land. Dort erwartet die reformierte Kirche zwar auch Ausfälle, aber, so Kirchenratspräsident Martin Stingelin, die Lust, als Kirche gegen die Reform zu kämpfen, sei eher klein.
In erster Linie, weil wir froh sind und dankbar für diese Beiträge aus den Steuern der juristischen Personen.
Froh um die Kirchensteuern der Unternehmen also. Ähnlich klingt es bei den Katholiken. Wenn sich die Kirche gegen die Reform wehre, könnte das kontraproduktiv sein, sagt Daniel Kosch. Er ist Geschäftsführer der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz. Zur Steuerreform habe die Konferenz ihre Mitglieder bereits befragt. Tenor der Antworten, so Kosch.
wenn man den Eindruck bekommt, die Kirche wolle profitieren und notwendige Reformen im wirtschaftlichen Bereich aus eigennützigen Motiven verhindern, dann schadet das dem Ansehen der Kirche sicher auch.
Die Kirchen wollen offensichtlich kein Öl ins Feuer gießen, denn die Kirchensteuern für Unternehmen sind immer wieder Gegenstand erbitterter Debatten. Vor 2 Jahren verlangte im Kanton Zürich eine Volksinitiative die Abschaffung der Steuer. Die Initiative wurde allerdings deutlich abgelehnt. Keine Sorgen um die längerfristigen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 3 auf die Kirchenkassen macht sich CVP-Nationalrat Leo Müller. Er befürwortet die Reform, sie sei nötig, sonst zögen Unternehmen weg, tausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel.
Wenn wir diese in der Schweiz halten können, ist das langfristig eben die bessere Strategie, weil nach einer Durststrecke wird das Steuersubstrat sich wieder erholen und die Steuern werden wieder fließen. Und das ist das Ziel dieser ganzen Revision.
Und doch müssen sich die Kirchen fragen, wie sie in nächster Zeit über die Runden kommen. Schon eine Antwort gefunden haben die Kirchen im Kanton Bern. Sie dürfen mit einem Extrazustupf vom Bund rechnen. Denn im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 3 erhalten die Kantone einen größeren Anteil an der Bundessteuer. Was die Kantone mit diesem Geld machen, ist ihnen überlassen. Bern will nun einen Teil davon den Kirchen überweisen, sagt Reto Burn von der Berner Finanzdirektion. So habe der Berner Regierungsrat kürzlich entschieden,
dass er sowohl die Gemeinden als auch die Kirchgemeinden im Verhältnis ihrer Betroffenheit an der Ausgleichszahlung des Bundes aus der Unternehmenssteuerreform beteiligen wird.
Das dürfte die geschätzten Einnahmenausfälle zwar nicht aufwiegen, aber abfedern. Die Unternehmenssteuerreform 3 beschäftigt die Kirchen weiter. In einigen Wochen will sich der Rat des Evangelischen Kirchenbundes mit dem Thema beschäftigen.
Gaudenz Wacker. AIDS tauchte als Schreckensgespenst in den 1980er Jahren in der Schweiz auf. Die AIDS-Hilfe Zürich gehörte zu den ersten Organisationen, die HIV-Infizierte und AIDS-Kranke unterstützte und begleitete. In den letzten Jahren sind die HIV-Ansteckungen zurückgegangen und gegen die Krankheit gibt es Medikamente. Trotzdem geht der AIDS-Hilfe die Arbeit nicht aus. Doch sie hat sich verändert. Der Name AIDS-Hilfe ist damit überholt. Christoph Brunner.
Die Zeiten ändern sich, sagt Franco Rogandini, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Zürich.
Wir sind nicht mehr die Zürcher AIDS-Hilfe. Es ist nicht mehr das drin, was draufsteht auf der Verpackung.
Die Verpackung stammt aus dem Jahr 1985, als viele Menschen Angst vor AIDS hatten und es auch in der Schweiz Organisationen brauchte, die sich um AIDS-Kranke kümmerten, sie in den Tod begleiteten. Eine Arbeit, die Franco Rogandini selbst nur vom Hörensagen kennt.
Ich habe in meinen 3 Jahren, in denen ich hier als Geschäftsführer tätig bin, noch nie einen AIDS-kranken Menschen getroffen.
Natürlich stecken sich auch jetzt immer noch Leute mit HIV an. 2014 waren es beispielsweise 519. Ein Todesurteil ist die Diagnose HIV aber längst nicht mehr. Die Therapien sind so gut geworden, dass man heute auch mit HIV gut leben und sexuell aktiv sein kann, erklärt Dominik Braun. Er ist im Vorstand der AIDS-Hilfe Zürich und Oberarzt an der Klinik für Infektionskrankheiten des Zürcher Universitätsspitals.
Einerseits ist es ja so, dass die Leute, die diese HIV-Therapie regelmäßig nehmen, nicht mehr ansteckbar sind für andere. Und wir haben gesehen, dass dies wahrscheinlich einen, ich sage jetzt mal in Anführungs- Schlusszeichen, negativen Einfluss genommen hat, dass die Leute weniger ein Kondom benutzen, aber natürlich andere Infektionen übertragen können oder auch quasi sich anstecken können.
Andere Infektionen wie Syphilis, Chlamydiose oder Gonorrhoe, der sogenannte Tripper. Alles Geschlechtskrankheiten, die es schon lange vor AIDS gegeben hat. Nun, da die Leute weniger Kondome benutzen, haben die Fallzahlen bei diesen Krankheiten in den letzten Jahren zugenommen. Gleichzeitig wüssten die Leute wenig über diese Krankheiten, sagt Oberarzt Dominik Braun. Deshalb sei zum Beispiel nur wenigen bekannt, dass die meisten Geschlechtskrankheiten keine Symptome hätten.
Wenn ich mit den Leuten spreche, merke ich, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen nur zum Arzt, wenn es eben juckt oder brennt. Dem ist nicht so. Wir denken, dass die Leute, die sehr sexuell aktiv sind, viele wechselnde Partner oder Partnerinnen haben oder auch anonymen Sex haben, dass hier auch eine regelmäßige Testung, zum Beispiel alle 3 oder 6 Monate, sinnvoll sein kann, ob sie jetzt Symptome haben oder nicht.
Und so bietet die AIDS-Hilfe Zürich in ihrem Checkpoint einen Ort, um sich anonym testen zu lassen. Dabei habe sich in letzter Zeit vor allem eine Risikogruppe herausgestellt, sagt Geschäftsführer Franco Rogandini.
Das betrifft in erster Linie die Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben. Ich möchte ganz absichtlich nicht von den schwulen Männern sprechen. Es gibt Männer, die sich selbst nie als schwul bezeichnen würden, sich auch nicht als solche wahrnehmen, aber dennoch halt mal ein sexuelles Erlebnis haben wollen mit einem Mann.
Deshalb ist die AIDS-Hilfe Zürich auch in den einschlägigen Etablissements unterwegs, spricht mit Freiern und männlichen Prostituierten. Daneben betreiben die Mitarbeiter aber auch klassische Aufklärung und besuchen beispielsweise Jugendliche in den Schulen.
Das Unwissen ist das große Problem,
ist Franco Rogandini überzeugt. Und dieser wichtige Teil der Arbeit der AIDS-Hilfe Zürich müsse auch gegen außen zwingend sichtbar sein, mit einem neuen Namen, den man nicht mit Krankheit und Tod assoziiere. Die Namenssuche laufe bereits.
Welche Möglichkeiten von Namen gibt es, die sinnvoll sind, die kurz und bündig auch eine einfach verständliche Botschaft vermitteln? Und es wird im Vorstand demnächst thematisiert werden.
Ziel ist es, dass der Name AIDS-Hilfe Zürich nächstes Jahr verschwindet, damit die Organisation nach über 30 Jahren ein neues Kapitel ihrer Geschichte beginnen kann. Als Fachstelle für alle Fragen zur sexuellen Gesundheit.
Seit Edward Snowdens Enthüllungen steht es schlecht um die Beziehungen zwischen der Technologieszene und dem amerikanischen Militär. Seit bekannt ist, dass der amerikanische Geheimdienst unsere E-Mails und unsere Facebook-Einträge mitliest, unsere Fotos anschaut. Und doch können die beiden nicht voneinander lassen. Das hat sich diese Woche gezeigt, als der amerikanische Verteidigungsminister Ashton Carter im Silicon Valley auf Talentsuche ging. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
In seinem properen Anzug wirkt Ashton Carter etwas steif vor dem betont lockeren jungen Publikum. Der Moderator trägt das Seinige dazu bei.
Let's say somebody went to Burning Man 2 weeks ago and partaked in some goodies. Are they still eligible?
Wenn jemand das Burning Man Festival besuchte und etwas zu sich nahm, würden Sie ihn noch anstellen?
Well, so the goodies and it depends what the goodies are.
Oh no, I'm sorry.
But no, well, it's a very good question.
Es kommt darauf an, was er zu sich nahm, antwortet der US-Verteidigungsminister und gibt sich cool.
If I come and meet you halfway, you can participate. In something of really great consequence.
Wenn ich euch entgegenkomme, könnt ihr mitmachen bei etwas Großem, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Ashton Carter möchte das Talent in den Technologiezentren der USA anzapfen. Deshalb hat das Pentagon Niederlassungen im Silicon Valley, Boston und neu auch in Austin, Texas eröffnet. Doch das Misstrauen gegenüber dem Militär ist groß in der Tech-Szene. Die Überwachung durch den Geheimdienst NSA und Diskussionen um geheime Zugänge für die Regierung in Verschlüsselungstechnologien haben dem Image des Pentagons geschadet. Carter musste sich also anstrengen. Nach seinem Auftritt sagt ein junger Mann an der Konferenz in San Francisco, Carter habe ihm gefallen. Aber
I still wouldn't work for them.
Why not?
NSA. That's about it.
Er würde nicht fürs Militär arbeiten wegen dem Geheimdienst NSA. Das Militär sei gegen den freien Fluss der Information. Ein anderer junger Mann steht in einer Schlange, die sich vor einer Virtual Reality Vorführung gebildet hat. Auch er winkt ab.
It's just not, you know, my style. I don't do big hierarchy, you know, government doesn't appeal to me at all.
Die Regierung ist nicht mein Ding. Ich will nicht in einer großen hierarchischen Organisation arbeiten. Da könne man weniger kreativ sein und deshalb sei Silicon Valley technologisch weiter fortgeschritten als das Militär. So denken viele Start-up-Unternehmer. Aber nicht alle. Ein blasser junger Mann meint auf die Frage, ob er eine Stelle beim Pentagon antreten würde.
Absolutely. I would jump at that chance. When somebody offers you a ride on a rocket ship, you don't ask which seat, you just say yes.
Wenn einem jemand eine Fahrt in einer Rakete anbietet, fragt man nicht, um welchen Platz es sich handelt, sondern sagt einfach zu. Der junge Mann vermutet, dass das Militär technologisch weiterentwickelt ist als der Privatsektor.
The projects that we know that the government has engaged in that we didn't find out about for some time, like Monarch and Prism.
Es gab gewaltige Projekte im Pentagon, von denen wir nichts erfahren haben, bis sie jemand Internes ausplauderte. wie das Gehirnsteuerungsprogramm Monarch oder die Datenüberwachung namens PRISM. Wer weiß, was das US-Militär jetzt macht? Historisch gesehen hat er recht. Das Silicon Valley wäre nicht, was es heute ist, wenn große Investitionen des Militärs es in der Nachkriegszeit nicht zu einem Technologiezentrum gemacht hätten. Viele wichtige Innovationen stammen zudem aus den Labors des Pentagons. Verteidigungsminister Ashton Carter zählt auf.
The Internet is one, GPS is one. If you go back in history, satellite communications first done by us.
Das Internet, GPS, Satellitenkommunikation sind von uns erfunden worden, ebenso das Düsentriebwerk. Der Pentagon-Chef weiß, was er tut. Wer nicht kräftig prahlt, wird im Silicon Valley schlicht nicht beachtet.
Aus dem Silicon Valley, Priscilla Imboden. Es ist eins, gleich im ersten und vierten, zwei Tessiner Wirtschaftsjournalisten haben sich mit dem Niedergang der Tessiner Bank BSI beschäftigt. Ihr Buch liest sich wie ein Krimi. Wir reden darüber nach den Schlagzeilen heute mit Isabel Meissen.
Der Automobilclub der Schweiz, ACS, hat einen neuen Präsidenten. Es ist der Schaffhauser SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Der Wahl vorangegangen war ein monatelanger Machtkampf um die Führung im ACS. Trotz der geltenden Waffenruhe in Syrien ist es in der Hauptstadt Damaskus zu Gefechten gekommen. Dies berichten Reporter, Militärs sowie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Rebellen nahesteht. Darüber, wer die Gefechte begonnen hat, gibt es unterschiedliche Angaben. Der ehemalige italienische Präsident Carlo Azeglio Ciampi ist tot. Laut Regierungsangaben starb er im Alter von 95 Jahren. Ciampi spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung des Euro in Italien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.